Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Philips Hue.
Amazon.
OneDrive.
Shownotes.
Apple Beta.
Two-Step Authentication.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit der Nummer 4516. Leicht verspätet hatten wir erst gerade als Titel, da war es aber, weil das Schneiden länger gedauert hat. Heute ist das mit dem Live. 15, genau jetzt, genau 16 Minuten Verspätung. Mein Gott.
Ja, hallo, herzlich willkommen. In der Schweiz gehen die Uhren anders, bei mir sind es nur 14. Aber sei es wie es sei, ja, die Technik und die lieben Qualen. Mal schauen, hoffentlich wird das zumindest eine vollständige Aufnahme. Und wir schädigen nur, unter Anführungsstrichen, unsere Live-Hörer. Aus der Dose ist die Zeitversetzung ja Gott sei Dank nicht so schlimm.
Stimmt, das mit der Zeitverschiebung hatte ich vor kurzem schon mal beobachtet. Ich habe auch auf dem Podcast-Rechner ist 1914:52 und auf dem MacBook ist 1916. Ich schaue nicht auf dem Podcast-Rechner, sondern auf dem vom MacBook. Witzigerweise sind beide automatisch ausgerichtet, zeitlich. Keine Ahnung, weshalb die sich nicht einig werden mit der Zeit.
Also ich schaue gerade auf Uhrzeit.ch, ja, Schweiz, die können das mit den Uhren. Es soll nach der Atomuhr gehen, da ist es ja, früher als bei dir. Sei es wie sei, wir haben ja schon Zeit verloren, legen wir los, oder?
Ich würde auch sagen, wir dürfen jetzt schon ein bisschen jonglieren, aber das kriegen wir schon hin. Wir haben zwei Hinweise, die eigentlich gar nicht dahin gehören, weshalb habe ich das hier reingemacht. Ja, es war wahrscheinlich heiß. Nachträge haben wir keine, wenn ich richtig liege, oder?
Genau.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir gleich weiter. Es gab einen Kommentar und den nehmen wir jetzt hier hin, weil bei den Sonderfolgen wir ja logischerweise, außer es wäre eine Serie, keine Geschichten haben. Wie sagt man dem? Keine Kommentarfunktion oder doch die Kommentarfunktion schon, aber keine. Aber
keine Follow-ups quasi, wo wir dann weiter drüber sprechen können. Ne?
Danke, wenn ich die Wörter nicht finde, dann wird immer geholfen. Es geht um Pokémon, da hat der, also Pokémon Go besser gesagt, der auch ihm auch schon geantwortet. Willst du da ganz kurz drauf eingehen?
Ja, da hat uns ein netter Hörer noch ein paar Tipps gegeben, beziehungsweise Dinge, die ihm quasi gefehlt haben, zum Beispiel die Entwicklung der Pokémons über die Bonbons. Wir haben auch den Sternenstaub zum Beispiel nicht erwähnt. Ja, es war natürlich, wir hatten ja nicht den Anspruch erhoben, eine abschließende Besprechung von Pokémon Go zu machen. Das ist insofern ja auch nicht möglich. Achim und ich entdecken jeden Tag Neues. Ja, trotzdem vielen Dank für die Hinweise. Da gibt's noch ein paar mehr Sachen. Achim hat schon angedroht für alle, die kein Pokémon Go spielen. Wir werden da sicher noch die eine oder andere Sache bringen. In den laufenden Folgen auch noch, dem schließe ich mich auch an. Ich werde da sicher auch noch das eine oder andere bringen. Und ich werde auch noch versuchen, auf dem Poughkeepsie-Blog vielleicht den einen oder anderen Tipp dann schriftlich zu veröffentlichen.
Ja, ich habe selber beim Schneiden von der Folge bemerkt, dass ich viel zu wenig eigentlich so nachgefragt habe, weil ich wirklich, ich mag mich da an die Snapchat-Folge erinnern, da haben wir wirklich sehr gut die Erklärung gehabt, das Zusammenspiel zwischen Achim und mir. Hier hat einiges gefehlt, was wir noch hätten reinmachen können in diese Pokémon-Folge. Weil
das ist aber so ein Pokémon-Go-Phänomen. Du hast überhaupt kein Tutorial am Anfang de facto und es kommen einfach Tag für Tag auch tatsächlich Sachen im Internet raus. Ich glaube, der Hersteller wollte das auch so. Alles ist eine Momentaufnahme. Ja. Irgendwie hat die Welt offensichtlich in der letzten Woche gelernt, Curved Balls zu werfen, eine spezielle Art, wie du diesen Pokéball werfen kannst. Das wusste in der ersten Woche auch noch keiner, ja. Die haben das durchaus absichtlich so gemacht, glaube ich. Insofern, ja, das ist eine Momentaufnahme von dem, was man halt quasi gerade damals wusste.
Da bleibt man im Gespräch und die Aktie steigt weiterhin fleißig.
Na klar, die sind heute schon mehr wert als Sony, ne?
Genau, Sony schaut ins Guckloch. Habe ich, glaube irgendwo als Thema mit reingenommen oder habe ich es wieder rausgestrichen? Kann auch sein. Auf jeden Fall spannendes Thema. Besten Dank für diesen Kommentar. Ist übrigens ein ganz fleißiger Hörer bei uns im Podcast. Und auch immer wieder mal auf, ich glaube, Twitter. Lese ich ihn immer wieder mal, oder nicht?
Ich kenne ihn generell aus der Szene von anderen Kommentaren auch. Bin sehr froh, dass auch bei uns kommentiert. Anscheinend ist er Pokémon Go-Fan auch noch, insofern 200%.
Passt dir das? Dann haben wir in unseren Kurzthemen ein paar Hinweise. Genauer gesagt sind es 300 Stück. Das erste ist, machen wir immer in der News-Folge auch die Hinweise auf die anderen Folge, falls jemand nur die News abonniert hat und nicht die ganzen Kategorien Podcast. Wir hatten zum einen in der Spielekategorie wieder mal was. Normalerweise in der Spielekategorie haben wir ja zwei Folgen. Einmal Anfang des Monats den Rückblick auf den letzten Monat und einmal Mitte des Monats die Reviews vom letzten Monat. Und diesen Monat haben wir das Ganze ein bisschen kombiniert, wegen der E3.
Genau, da es sonst doch kaum Spieleveröffentlichungen gab, das zusammengezogen, Spiele-Tests und Spiele-News quasi zusammen auf eine E3-Folge, wo auch gleich ein bisschen die Tests der ganzen Demos drin waren. Nächstes Monat wird es genauso schon mit der Gamescom-Folge dann, weil leider dann wieder quasi die nächste große Messe ansteht und dann wird sie wieder ein bisschen ruhiger in der Branche und es gibt wieder mehr Veröffentlichungen. Gefühlt gibt es momentan kein Sommerloch wegen Pokémon Go in der Videospielbranche, was Veröffentlichungen betrifft, gibt es allerdings immer noch eines.
Und genau,
wir haben auch ein Gewinnspiel, also reinhören, falls ihr was gewinnen möchte. Die Info ist gleich am Anfang, also falls jemand nur wegen Gewinnspiel reinhört, ihr müsst sich lange reinhören.
Und sonst hat es auch sogar Kapitelmarken, also in dem Fall kann man ganz explizit reinhüpfen, wenn jemand gar nicht groß und wie auch immer. Auf jeden Fall, Pokémon Go ist ein gutes Stichwort. Wer die E3-Folge hören möchte, das ist die 43.16, so als kleiner Anhaltspunkt. Dann kommen wir aber zu der 44.16. Das war nicht eine Spiele, sondern eine Sonderfolge. Eigentlich auch ein Spiel, aber weil wir das besonders behandelt haben, haben wir es als Sonderfolge eingestuft. Es geht da um Pokémon Go, wie du eben gerade gesagt hast. Da hat der Achim und du und meine Wenigkeit, also ich überhaupt nicht, aber ihr habt über das Spiel und die Hergänge, Werdegänge und alles Mögliche diskutiert.
Ja, dazu ja auch den Kommentar bekommen, den wir vorher kurz noch besprochen haben. Stichwort Gewinnspiele, da gibt's was, ne?
Eine Auflösung, genau. Der dritte Hinweis ist nämlich das Gewinnspiel, was wir vor einem Weilchen hatten. Das ist schon ein bisschen beendet, ist aber auf einer Trello-Karte schwimmen geblieben. Du kennst Trello und aktuell ist ja da einiges im Tun bei uns im Intern. Mal so ein kleiner Hint an den, der das führt. Gewonnen haben bei unserem Deadpool-Wettbewerb. Wir haben ja, durften ja 3 DVDs verlosen. Der Roman, Heidi und der Udo. 2x Schweiz und 1x Deutschland. Hatten keinen einzigen Teilnehmer aus Österreich dieses Mal dabei.
Sehr schade. Muss sich ändern. Liebe Landsleute, wir gewinnen es auch.
Ich glaube, die waren eh schon alle vorher im Kino und haben den da gesehen.
Wie auch immer. Oder sie haben auf ihren Landsmann gehört und gemeint, dass der nicht so gut ist.
Stimmt, du hast ja so einen Quatsch erzählt. Der Film ist echt, echt Bombe. Ich glaube, den schaue ich heute Abend nochmals.
Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Gehen wir weiter.
Machen wir doch gerne. Wir haben ein bisschen was zu dem Thema Two-Faktor-Authentifizierung, also 2-Wege Authentifizierung. Nee, 2. Doch, 2 Wege.
2 Wege. Genau. Two-Step, Two-Faktor, was auch immer, ja.
Genau, WhatsApp hat endlich so eine bekommen. Also man kann jetzt das Ganze sicherer einloggen bei WhatsApp. Sehr sinnvoll, dass man das durchführt. Generell, wenn es die Möglichkeit gibt, glaube ich, sollte man die nutzen, oder?
Ja, ich bin ein großer Fan davon, ja. Also ich weiß noch nicht, wie es WhatsApp umsetzt. Manche sind ja da leider ein bisschen schwieriger. Ich bin ja ein Fan von allem, was ich in Authy zusammenziehen kann, weil es dann auch auf der Uhr geht. Aber ansonsten, ja. Nehmt mehr Two-Factor-Authentification, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, eben, weil sicherheitstechnisch ist das ein großer Punkt.
Sehr wichtiger Punkt. Wir hatten das Thema mal, deshalb habe ich es hier auch reingenommen, Skrill. Das ist ja dieses, wie nennt sich das Ganze schon wieder, die
Zahlungsdienstleister.
Genau, Online-Kreditkartendienst, den hatten wir drin, weil damals... Mein Gott, Wörter Flatter umgestellt hat, von PayPal sind sie nach Skrill gegangen, da hatte ich ja dann auch so eine lustige Kreditkarte von denen bekommen. Gerade heute Nachmittag ist die News eingetroffen, dass ich auf den September dann eine neue Kreditkarte bekomme, weil die Plastikkarte, die sie ja da zusätzlich anbieten, jetzt auch kontaktlos bezahlen kann. Das nächste wird dann wahrscheinlich dann sein, dass sie dann Apple Pay Integration machen oder sowas, das wäre natürlich lustig. Und die haben auch was bekommen und das ist eben auch diese Two-Step-Verification. Auch da sollte man das Ganze tun. Da geht's übrigens, ich habe es gerade vor durchmacht, darum weiß ich's, über diesen Google Authenticator, wie heißt der?
Genau, ja.
Google Authenticator.
Ja, und alle, die dort gehen, gehen mit Authy auch.
Ah, eben, ich habe es mir mal aufgeschrieben, irgendwo habe ich eine Trello-Karte, dass ich mir mal dieses Authy ein bisschen austeste, vor allem eben, wie du sagst, mit der Uhr-Geschichte.
Ja, das ist sehr praktisch, geht auch schon im Lockscreen und so. Das macht das Ganze ein bisschen leichter, weil sonst ist das immer sehr schmerzhaft. Noch ein kleiner Tipp da dazu. Es gibt einen praktischen Internetdienst, der heißt twofactorauf.org. Dort könnt ihr nachsehen, was für Dienste aktuell überhaupt diese ganze Two-Factor-Authentification unterstützen. Das heißt, da ist alles festgehalten, so eine kleine Suchmaschine. ist recht praktisch, wenn man mal ein bisschen wissen will, ob das, was man gerade verwendet, das zum Beispiel kann.
Oder Dropbox, verwenden möchte.
Genau. Dropbox zum Beispiel kann sie ja auch. Mhm. Ist aber ein bisschen versteckt. Oft ist das sehr gut irgendwie in den Einstellungen versteckt. Insofern, ja.
Ein Schelm wäre bei Dropbox Condoleezza Rice. Wie heißt die Tante? Böses denkt. Ja. Was mir gerade zum Thema Stichwort Watch vor noch aufgefallen ist, es hat sich extrem gut, wie sagt man dem, hat extrem gut gepasst. Am Sonntag habe ich mir entschlossen, beim Räumen vom Büro, dass ich mir Philips Hue Birnenposte kaufe und habe mir so ein kleines Set bestellt. Am Dienstag, also gestern Morgen ist dann auch angekommen und heute gab es für die Philips Hue App ein Update, die kann jetzt auch Watch, also Apple Watch, genau
gesagt. Kann sie schon länger?
Nee.
Wohl.
Nee, die das hatte ich nämlich gestern gesucht, gibt's nicht. Und seit heute, vor der Sendung, kam das Update mit Philips Hue Apple Watch fähig.
Also ich verwende meine Hue seit einem Jahr mit der Apple Watch.
Ich habe da hier einen Screenshot. Komisch.
Vielleicht ist die neue Hue App oder vielleicht haben sie irgendwie 10 Unterstützung oder sonst irgendwas drinnen, aber grundsätzlich die Hue auf der Apple Watch bedienen kann ich schon relativ lange.
Version 2.2.0 vom 20.07. added support for Apple Watch.
Okay.
Ja, und Advanced HomeKit Management.
Also bei mir funktioniert es auch ohne HomeKit schon.
Aber du warst doch in einem Beta-Programm, wenn ich mich richtig erinnere, an Gespräch, was wir mal hatten.
Nee, aber nur bei Meet Hue online und nicht bei den Apps.
Hat das keinen Einfluss in dem Fall?
Nee.
Gut, auf jeden Fall, vielleicht hat der eine oder andere Hörer ja auch eine Apple Watch und Philips Hue, dann kann er uns das Ganze melden. War eh ganz spannend. Ich habe eine fremde Birne von Namen werde ich in den Shownotes ergänzen. Und eine von Philips, also die erste von Philips habe ich eingeschraubt und dann hat die App mir die von Philips erkannt und die andere.
Die Philips App?
Die Philips Hue App hat die Philips eigene Birne erkannt, die erste vom Starter-Set, plus
die andere.
Die andere. Aber ja, er konnte die andere nicht ansteuern.
Es ist recht schön, Philips kann manche andere auch ansteuern. Das ist dieses Friends of Hue-Programm, das war früher offen. Auch in Zeit dieser Beta, wie sie auf die neue App-Version gegangen sind. Mittlerweile ist es leider geschlossen, weil da halt relativ viel Mist sich eingehängt hat und sie es doch zertifizieren wollen. Aber grundsätzlich fand ich die Idee mal sehr nett, dass du halt dann nicht 1000 Bridges brauchst, sondern du sagst, okay, komm, wir unterstützen noch andere. Vor allem, weil Philips halt die ziemlich ersten waren, glaube ich, die auch HomeKit-fähig waren mit der neuen Bridge damals, ne?
Die waren relativ früh, genau. Ja, Ivy hieß das Teil. Habe ich irgendwo einen Testbericht, werde ich verlinken.
Weil aber HomeKit geht ja auch und damit geht ja auch Siri auch, ne?
Damit geht Siri, genau. Ich habe es ein bisschen ausprobiert, aber da muss ich noch ein bisschen mich einspielen. Meine Frau hatte auch so Freude daran. Not.
Ja, immer. Dir zuzuhören, wie nicht funktioniert, oder was? Das kenne ich.
Ähnliches, ja. Mal schauen, ich schreibe es dann in den Testbericht, wie das Ganze lief. Aber gehen wir weiter in unseren Themen. Es gibt sie, die blauen Haken, schon ein bisschen länger für Prominente, Sternchen und sonstige lustige Vögel. Journalisten, die egal wie gut und schlecht die sind, haben das schon länger einfach nachgeschmissen bekommen. Den Twitter-Haken, den blauen, den können jetzt alle beantragen. Wie das geht, wir haben ein Formular verlinkt bei uns in den Shownotes.
Ja, bin gespannt. Ich habe meinen heute auch in der Früh beantragt, noch nichts gehört und ich glaube, das wird auch ein bisschen schwer werden für jeden, den Haken zu beantragen, weil du musst ja schon so ein paar Sachen nachweisen, ne?
Du musst, was musst du haben? 2 URLs, die dich, keine Ahnung, wie sie das machen, also ich habe zum Glück genügend, aber keine Ahnung, wie sie anhand von einem Blog dann mich identifizieren möchten. Da hockt sicherlich nicht irgendjemand und schaut Blogpost für Blogpost durch, bis er mich dann entdeckt hat oder eben nicht.
Ja, selbst wenn, was hat ein normaler User, der nicht Blogger ist, maximal seine Facebook-Seite, die habe ich auch dazu gelinkt als vierten. Aber sonst?
Du hast mehrere dazu gelinkt, ich habe nur...
Ich habe 5 angehängt sogar, ja. 2 bei dir, also eins bei Kipsi, eines GeekTalk, eines aus meinem anderen Magazin, eines aus meinem Presseausweis, meinem öffentlichen und meine Facebook-Seite.
Ja gut, wenn du Presseausweis hast, dann hättest du schon lange so ein Ding haben können.
Den ich eben,
wie ich vorher gesagt habe, den Journalisten schmeißen sie das schon lange nach. Egal, ob du 5 Follower hast oder 4000, den haben sie jedem Journalisten nachgeschmissen.
ja, es war mir bisher nicht so wichtig und ich wusste nicht, wie das geht, weil irgendwie gab es da nie so ein großes Formular oder sowas. Ich habe nur gehört, dass das quasi dich ein Weiser den anderen weiterempfehlen muss oder sowas. Mir war es auch wurscht. Ja. Aber wie normale Nutzer das beantragen wollen, frage ich mich, weil die haben solche Nachweise nicht, ne?
Es gibt aber auch so ein Dokument, wo die Dinge drinstehen. Ich glaube, da steht ein bisschen, wie man es machen kann, wenn es sowas nicht geben sollte, wie andere öffentliche Sachen im Netz. Aber ja, vielleicht sind wir nächste Woche schlauer. Und wenn es abgelehnt wird, habe ich gelesen, braucht man 30 Tage zu warten, bis man es nochmals machen kann.
Oh, na dann.
Und was vor allem für mich ganz lustig ist, ich habe zuerst Poughkeepsie gemacht, also den privaten, nachher habe ich den Geek Talk gemacht. Da muss ich mich zuerst noch ein Geburtsdatum eintragen.
Ja, genau.
Geburtsdatum vom Blog ging nicht, weil zu jung. Also ja, erst 7 Jahre alt. Habe ich meinen eingenommen. Dann musste ich aber noch das Smartphone-Nummer hinterlegen, wegen Verifikation. Und dann habe ich von einem anderen Account, den ich bei Twitter habe, die Meldung bekommen, ob die Nummer jetzt immer noch zu mir gehört. Ich muss mich da jetzt nochmals anmelden. Das heißt, ich komme irgendwann in ein Problem, weil so viele Nadelnummern habe ich nicht.
Super.
Habe nur circa 70 Twitter-Accounts, aber so viele Smartphone-Nummern nicht. Das wird noch spannend, wie das funktioniert.
Aber immerhin mal ein guter Schritt, dass es jetzt ihn aufmachen und dass es über ein Formular geht und nicht über irgendwelche komisch grauen Deals unter der Hand oder keine Ahnung was.
Wie es auch immer vorlief, genau. Auf jeden Fall, mal schauen. Vielleicht haben wir nächste Woche schon ganz viele blaue Kreuze da irgendwo drüben.
Würde mich auch interessieren von den Hörern da draußen, ob das für euch überhaupt ein Thema ist. Oder ist mir sowieso egal, ob ich da so ein blaues Häkchen habe oder nicht. Mich würde interessieren, wie wichtig das ist. Weil im Endeffekt ist es ja quasi Markenschutz. Es ist für einen Blog oder einen Podcast-Namen jetzt vielleicht wichtig, für einen Privatmenschen vielleicht eh gar nicht, ja.
Ich glaube, es ist vor allem dann wichtig, wenn es um eine Person geht, die im öffentlichen Leben steht. Genau. Eine Berühmtheit, wo du wirklich weißt, in Anführungsschlusszeichen, dass auch der dahinter sitzt. Oder sein Managing-Team, Dingensbummens da.
Eben, aber quasi, mich würde es mal interessieren, wie sehr die Leute in den Nicknames hängen, so rein grundsätzlich, ob das etwas egal ist, was du jederzeit wechselst. Oder nicht. Ich schreibe unter meinem seit 14 Jahren, dementsprechend, den würde ich um viel Geld nicht hergeben, ja.
Ich sage es nicht, ich hasse, aber ich mag Leute nicht, die regelmäßig ihren Nickname ändern, weil ich finde sie einfach nicht mehr.
Ja.
Und das merke ich mir teilweise eh mehr als die Real Names dahinter, weil auf Twitter schreibst du die Leute ja dann mit dem Nickname an. Aber ja.
Genau,
ja. Wir verweilen hier beim Thema. Lieber Hörer, lass uns wissen, wie du zu blauen Haken stehst.
Bei Twitter.
Bei Twitter, wichtig, genau. SoftBank will ARM kaufen. Die haben ein bisschen Budget auf der Seite
anscheinend. Ja, Riesenwirtschaftsnews. Es geht um 314 Milliarden Dollar. Wollen die Japaner SoftBank den britischen Chipdesigner ARM kaufen? Spannendes Thema. Inwiefern das jetzt wirklich Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Ich nehme mal vor allem an, dass es da um irgendwelche Anlageroschaden geht. Gerade britische Technikfirmen kaufen ist momentan ja ganz gut. Stichwort Brexit. Trotz allem, 314 Milliarden Dollar ist natürlich ein Wahnsinnsgeld.
Mhm. Ja, sind 39 Nokias. Da du das letzte Mal schon mal mit Nokias verglichen hast, wollte ich es auch kurz runterbrechen.
Ja, sind noch weit mehr als 10, wie haben das da geheißen? Dieses Firmennetzwerk.
LinkedIn?
Genau.
Ja, ist ein bisschen Geld. Was wollen die damit machen?
Ja, das schließt sich nicht so ganz, beziehungsweise ist natürlich genau raus. Ich meine, ARM ist halt generell ein vernünftiger Konzern, der auch gutes Green abwirft und momentan ja für sehr, sehr viele ihre Prozessoren verwendet quasi. Dementsprechend sieht mal nach einfach reinem Investment aus. Da ich aus der Finanzbranche komme, kann ich auch sagen, Japaner und Chinesen kaufen momentan sehr, sehr gerne einfach, um zu investieren, weil sie es haben. Weil sie es
können. Ja. Ja, kommen wir zu denjenigen, die es auch können. Die neuesten und heißesten VR-Modelle kaufen. Die sind, glaube ich, aktuell ziemlich angedingst. Das tut weh, die News.
HTC hat heute mehr oder minder nebenbei rausfallen lassen. Ich weiß gar nicht, ob unbedingt großartig beabsichtigt, weil die Info ist eigentlich sehr heftig. Die HTC Vive ist im Moment so ziemlich, mal einfach so schnell dahergesagt nach meinem Test, die beste 3D-Brille, die du momentan draußen gegen Geld kaufen kannst.
Mir gegen viel Geld, wohlgemerkt.
Hoffentlich, ja. Gegen viel Geld allerdings vor allem.
Oh ja.
Und jetzt kam heute nebenbei die Info raus, dass da wahrscheinlich bald eine neue kommen wird, was natürlich jetzt sehr ekelhaft ist, weil wenn du gerade 1000 Euro ausgegeben hast für so eine Brille und da heuer noch eine neue kommen soll, ganz hart.
Kann man wenigstens den Computer, den man extra für die Vive gekauft hat, der auch nochmals mindestens so viel oder wenn nicht mehr gekostet hat, noch weiterhin brauchen oder braucht man da auch was Neues?
Ich muss gestehen, also es gibt keine Infos, es gibt nur die Info, dass wahrscheinlich heuer noch eine neue kommen soll. Ich würde allerdings nicht drauf schwören, weil schließlich und endlich war das damals wahrscheinlich eine 79 oder 89 GeForce GTX. Mhm. Mittlerweile gibt es die 1080, 1090 und 1070 seit kurzem, seit irgendwie einer Woche. Mhm. Ich würde mal nicht drauf tippen. Ich würde mal sagen, die neue Brille wird wahrscheinlich irgendeine aus der 1000er Generation brauchen.
Du hast vorher gesagt, die beste sei diejenige. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die von Sony wahrscheinlich die beste ist.
Die wird sich am besten verkaufen, ist aber technisch sicher nicht die beste. Technisch ist sie definitiv die schlechteste, aber die den Hype brechen wird. Da bin ich bei dir.
Eben, das meine ich. Das ist die Spiele bringt. Das ist die dem Nutzer was bringt schlussendlich. Das ist die auch nicht ein halbes Jahr später schon ein Update bekommt, glaube ich zumindest.
Ja, hat mir eh neue E3-Folge. Sind vor allem die jetzt die Titel bringen werden, wie sie auf der E3 sehr eindrücklich gebracht haben. Während irgendwie die Vive Minispiele hat die Sony-Brille nachher tatsächlich große Namen und große Titel. Mhm.
Große Namen, große Titel ist auch Netflix. Da gab's Dinge, die man schmerzlich vermisst hat. Man kann zwar, wenn ich quasi irgendwas geschaut habe und denke, das ist eine gute Geschichte, kann ich das dir zukommen lassen, indem dass ich dir einfach einen Link zukommen lasse. Mittlerweile kann man sogar Playlists erstellen. Wie geht das?
Ja, und so einen ganz süßen Namen, das Feature, vielleicht kennen das Hörer noch von da draußen, eher ältere Hörer wahrscheinlich. Früher hat man ja zumindest irgendwie amerikanischen Sitcoms zufolge nach der Freundin ein Mixtape gemacht, also wo man irgendwie Musik, die man legal besessen hat, auf einer Kassette zusammengeschnitten hat. Jetzt gibt's das Flixtape, da kann ich eine Playlist zusammenstellen bei Netflix und die wiederum an andere teilen. Finde ich eine ganz süße Idee. Das Feature finde ich sehr, sehr wichtig. Den Namen finde ich auch noch sehr nett. Ja, jetzt kann ich quasi Leute mit Playlists versorgen und muss nicht da alles einzeln teilen.
Da bin ich mal gespannt. Teilst du mal was mit mir?
Ich bin immer noch kein Netflix-Nutzer. Unter anderem allerdings wegen solchen Dingen, muss ich gestehen.
Tja, dann könnte es ja was werden bald.
Ja, mal schauen.
Kannst ja einen Monat gratis nutzen beim ersten.
Nö, nicht mehr.
Nicht mehr? Gibt es das nicht mehr?
Na, getestet habe ich schon natürlich. Und auch mehr als mit deinem Account.
Nicht noch eine weitere Skrill-Kreditkarte?
Nö, ich mag da ehrlich gesagt noch nicht groß betrügen. Ich habe es einmal getestet, meine Lebensgefährtin hat es einmal getestet. Da wir im gleichen Haus wohnen, waren es halt zwei Tests. Das finde ich noch legitim. Mhm. Jetzt bin ich der Meinung, wenn es mir gefallen würde, würde ich es kaufen. Aber ich habe kein, mir geht nicht viel ab, wenn ich es nicht habe.
Passt. Ja. Ich hatte ja immer schon ein mulmiges Gefühl mit diesem Dienst, die eigene Cloud, weil das einfach halt eigen war und eine eigenständige Firma und das ist relativ gefährlich bei so großen Haifischen wie Apple, Google und was da noch alles so rumfleucht. Und ja, jetzt ist es soweit. OwnCloud geht weg.
Naja. Das muss man noch relativieren. Also OwnCloud wurde mal gekauft von einem bisher noch nicht wirklich bekannten Konsortium. Das könnte uns Kopfzerbrechen bereiten. Wir hatten das Thema auch schon mal. Ich hoffe, dass es irgendwie was mit Western Digital zu tun hat, weil die das ja gemeinsam mit dem Pires kleinen Server bringen wollten zumindest. Ich fürchte, aber es sieht schlecht aus und ich fürchte mal, dass da ähnlich wie bei Opera, der Deal ging auch die Woche über die Bühne, ein chinesisches Anlagekonsortium dahinter steht. Positive Nachricht, Nextcloud ist ja auch draußen. Das war ja dieser Fork. Die sind nach wie vor unabhängig. Die machen das ja gegen Geld für Firmen und Partnern, jetzt auch mit so einem Office-Dienst übrigens seit heute. Mal schauen. OwnCloud selbst ist dadurch aber trotzdem immer noch nicht böse, weil Fakt ist, ihr könnt euch das Ding runterladen, das ist Open Source, könnt es vor eurem eigenen Server hosten und da kann euch keiner was. Insofern vielleicht immer noch eine bessere Alternative als irgendwie ein Apple-Server in den USA, der immer noch nicht zu ist und den die NSA immer noch einsehen kann, wie sie möchte. Apple ist ja auf dem Gerät sehr, sehr sicher, aber die iCloud-Sachen geben sie nach wie vor einfach her. Also in dem Fall immer noch lieber OwnCloud, solange es noch geht zumindest.
Oder kauft euch, wenn ihr schon was Eigenes möchtet, ein eigenes NAS. Sofern eure Leitung zu Hause natürlich schnell genug ist, wenn ihr das auch von außerhalb nutzen möchtet.
Und auf das dann OwnCloud drauf, genau.
Oder das, was drauf ist. Ich traue diesem Braten OwnCloud nicht. Entschuldigung, habe ich noch nie, aber das ist ein eigenes Ding. Wir haben einen kleinen Hinweis auf die Tutorials der Woche. Dieses Mal sind es Bildschirmfoto am macOS und versteckte WLAN unter iOS. iOS war's, oder?
Unter iOS, ja genau.
Wir gehen über und springen jetzt ein bisschen in die Amazon-Ecke. Da gibt's ja ganz, ganz tolle News. Ich musste das diese Woche, als ich es erfahren habe, gleich dem Reiten, lieben Grüße an der Stelle, ein Tweet hinterlassen. Amazon-Videos kann man jetzt offline nutzen.
Ja, offline nutzen kannst du es eh schon, aber du kannst die Videos jetzt auch endlich auf die SD-Karte schubsen, was natürlich extrem wichtig ist. Viele Android-Geräte haben ja einen sehr kleinen Speicher. Ich kenne das neuerdings, ich bin seit kurzem freudiger Android-Gerätebesitzer, an einer anderen Stelle dazu vielleicht mal mehr, das weiß noch nicht mal der Martin Offair.
Doch, du hast mir das erzählt.
Naja, dass es da ist und dass ich mich darüber freue, auch nicht.
Ah nee, das nicht, aber die Freude, ja, weiter im Text.
Sie hält derweil, mal weiter schon. Ja, Fakt ist eben, Android-Geräte teilweise sehr kleiner interner Speicher, dafür SD-Karte. Die SD-Karte ist immer so eine Sache, weil du da halt oft nicht drauf speichern kannst. Mit Amazon Videos geht's jetzt aber endlich, ganz, ganz wichtiges Feature.
Gut zu wissen. Funktioniert auf allen Geräten? Mit Android 6.0 gibt es da neue Bestimmungen für die Geschichte?
Nein. Es gibt Bestimmungen, inwiefern du das quasi von Haus aus auslagern kannst und das Betriebssystem da das quasi umgeht so oder so. Wenn es die App freigibt, geht es aber so, also, ja, müsst auf jeden Gerät mit einem SD-Slot gehen.
Bei Microsoft gibt es Quartalszahlen und die sind nicht mal so schlecht.
Ja, wobei das dasselbe ist wie bei den letzten Quartalszahlen, die sind vor allem deshalb gut, weil ihre Cloud-Dienste und ihre ganzen verteilten Computing-Dienste quasi funktionieren. Auf gut Deutsch, Azure wirft Geld ab, das ist halt der Business-Server-Dienst, wo du die skalierende Server kaufen kannst, ähnlich wie bei Amazon S3. Die sind auch sehr gut, die sind auch preislich nicht schlecht, da kann man wirklich nicht schimpfen, ich habe selber einen Azure-Server laufen. Das Surface macht überraschenderweise auch Kohle und gar nicht so wenig. Hätte man wahrscheinlich gar nicht so gedacht, aber das rennt ganz gut. Windows 10 ist auch okay und dann war es das auch schon von den Handys. Da kann man lange suchen und das will man sich gar nicht anschauen, weil sonst kommt dann wieder das Weilen.
Ja, Windows 10, das kommt ja erst jetzt dann so richtig in die Gänge. Für all diejenigen Hörer, die es noch nicht getan haben, noch 9 Tage, Zeitpunkt der Aufnahme 20. Juli, habt ihr Zeit, zum euer Windows 7, 8 oder was ihr noch aktuell habt, hochzupushen auf die 10.0 und zwar in kostenlos. Nachher kostet es, ich hatte gerade heute eine Newsmeldung von Microsoft bekommen, 179 und 279 Euro, glaube ich.
Gut, an dieser Stelle ein Tipp. Ich glaube, das ist total legal, darum sage ich das einfach so, falls nicht, muss das nachher schneiden, bitte. Es gibt diese System-Builder-Versionen, die man im Internet kaufen kann. Das ist einfach nur ein Key für Leute, die kein Medium brauchen, sondern eben quasi System-Builder sind und das in größeren Stückzahlen kaufen. Darf aber auch in kleineren Stückzahlen legal erworben werden. Gibt's bei den üblichen Keybörsen im Internet, vor allem meistens für Spiele bekannt. Die kosten irgendwie zwischen 10 und 15 Euro.
Microsoft, wenn das illegal ist, ich gebe die Adresse vom Jan raus, kein Problem.
Ich wüsste nicht, dass es illegal wäre und ich kann den Key ganz normal bei Microsoft legal freischalten und sie nehmen ihn an und ich habe es auf einem Rechner laufen, wo ich dieses Basic drauf installiert hatte und quasi der Key nicht auslesbar war und ich aber das Update nicht gemacht habe, sondern neu installieren musste. Dann war der Key weg, ist das eigentlich, wäre ich dafür berechtigt gewesen. Microsoft wollte mir irgendwie für 20 Euro einen Key verkaufen, weil die hätten mir dann ein Medium geschickt und ein Medium brauche ich auf dem Ding nicht und das hat 4 Wochen dauert und bla bla bla. Und dann habe ich selbst von der Microsoft-Mitarbeiter den Tipp bekommen.
Nee, wie gesagt, Quatsch. Ich wohne ja in der Schweiz, wir geben keine Daten raus. Könnt ihr vergessen.
Ich glaube, System-Builder-Versionen sind komplett legal, die gab es immer schon sehr günstig. Das waren halt die hässlichen Versionen, wo du nichts bekommen hast, außer der Berechtigung und mehr nicht. Und die gibt's halt immer noch und die sind halt sehr günstig und du kannst die mittlerweile online kaufen. Du kannst den Key ganz normal, egal bei Microsoft, auch freischalten. Er erkennt, dass es ein System-Builder ist, lässt sie aber laufen. Einziger Nachteil von der Lizenz, siehst du doch, die bleibt auf dem PC picken, unter Anführungsstrichen. Das heißt, ich kann sie nicht übersiedeln, das ist der Nachteil von so System-Builder-Varianten. Wenn ich die jetzt auf PCX installiere, ist quasi PCX mit der Variante, die Seriennummer kann ich dann aber von einem anderen PC nicht mehr einlösen.
Deshalb ganz einfach, liebe Hörer, die letzten 9 Tage, updatet doch euer System, macht vor einem Backup, wenn euch Windows 10 aktuell immer noch nicht gefällt, aus welchen Gründen auch immer, weil das Teil funktioniert, es rockt, es tut, was es soll. Wenn es aber doch vielleicht die eine oder andere App gibt, die ihr nutzt, aber da nicht funktioniert, dann könnt ihr ja immer noch nachher zurückswitchen oder was ihr auch immer macht, aber zumindest könnt ihr kostenlos nach Windows 10 gehen. Das ist ja schon mal etwas.
Auf jeden Fall mal sichern, solange es kostenlos ist, würde ich sagen.
Genau. Wir haben ja einen Umzug hinter uns, oder sind noch dran, besser gesagt. Vor einem Jahr habe ich begonnen, mit Office 365 zu nutzen. Unter anderem vor allem aus einem großen Grund, weil es gibt dafür das klein wenig Geld, was es Office gibt, was ich selten brauche, aber jetzt vielleicht dann mehr, so wie es ausschaut, gibt es 1 Terabyte zusätzlich an Speicherplatz. Und zwar bei OneDrive. Und das habe ich mir jetzt lange angeschaut und immer wieder Vergleiche gemacht. Wir haben es getestet mit den Folgen, die du mir und der Achim mir geschickt hast. Früher noch der Tobi, da gab es immer wieder Probleme hin und her. Es war ja unschön. Und ich durfte einfach feststellen, dass OneDrive, zumindest in meinem Fall, und das sagt einer, der Dropbox sehr, sehr gerne und viel genutzt hat, einfach nicht so sauber funktioniert hat wie OneDrive. Und ja, jetzt sind wir umgezogen Richtung OneDrive mit dem ganzen Poughkeepsie Network.
Ja, war spannend. Funktioniert mir bisher ganz gut, zumindest das OneDrive-Ding. Ne?
Bis auf das mit den Einladungen an dich? Oder war das jetzt, weil meine Mail bei dir im Spam gelandet ist?
Nein, weiß ich nicht. Und rein theoretisch bräuchte es die Mails ja gar nicht, weil in dem freigegebenen der Webansicht müsste ich ja sehen, was mir freigegeben ist. Völlig egal, ob da ein Mail kam oder nicht.
Auf jeden Fall. Und bei dir, wenn du den Web, den Mac-Client installiert hast, solltest du sie auch sehen, zumindest wenn du es aktivierst.
Yep.
Oder wenn du selektive Aktivierung hast, musst du es natürlich freigeben. Stimmt nicht, das erste Mal wird es automatisch freigegeben, wie bei Dropbox. Du musst es ja aktiv deaktivieren, wenn du es nicht möchtest.
Genau, und ich habe aber nicht die selektive, ich habe alles, lass mir alles reinkippen.
Das kann ich leider schon nicht mehr, so viel Platz hat mein MacBook nicht. Ich habe nur 500 Gigabyte und das Terra ist nachvoll, bald voll. Aber ja, anderes Thema. Auf jeden Fall, Umzug hat, so wie es ausschaut, geklappt. Das nächste, was wir versuchen, ist Shownotes über Office 365, also über den, wie heißt dieses Ding? Word, online. Du bist nicht online, sondern mit der App, oder bist jetzt auch online?
Ich bin jetzt auch online im Browser, ja.
Es gibt noch so Dinge, die zicken, wie die Bullet Points, die immer wieder mal verschwinden. Bei mir funktioniert es nicht mit dem Link einpflegen und keine Ahnung. Aber es funktioniert zumindest, das, was das Wichtige ist, das Übertragen der Daten in WordPress, ohne dass es so unglaublich hässlichen Code reinmacht, wie das zum Beispiel Google Drive macht und ähnliches. Nicht Google Docs.
Das ist halt bei allem bei Office mit Word, es ist zwar relativ hässlich, aber es funktioniert.
Ja, früher hatten sie auch so ihre Geschichten. Aber ja, es schaut aktuell nicht schlecht aus für Microsoft. Was ich mir auch anschauen werde, ist Microsoft Groove, weil seit ich mein Terra habe, das erste, was ich gemacht habe, ist mal meine Musik da hochschieben, weil früher OneDrive, genau, aus OneDrive raus ich Musik abspielen konnte und seit sie ja Groove das umbenannt haben, habe ich mir es nicht mehr angeschaut, das werde ich mir auch mal noch anschauen.
Das ist das Ding, was aus Xbox Music gekommen ist, ne?
Das ist das Ding, was jetzt da, wie, weiß nicht, wie es vorher hieß, aber genau, ja, einfach ihr Apple Music, ihr Google Music-Geschichte, also einfach der Musikdienst, den sie haben.
Also wenn es das rebrandete Xbox Music ist, ist der Dienst dann für sich ganz
gut. Ja, gut. Ja, ich bin gespannt. Ja, wir haben ja gerade vor kurzem die iOS und Android-Version von der App abgedatet. Mal schauen, wie es funktioniert.
Halt uns auf dem Laufenden, ich bin auch sehr gespannt.
Ja, generell, wir werden ja sowieso wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal über diese Shownotes-Geschichten und das so sprechen. Mal schauen, wie es tut und funktioniert. Ich glaube, aus aktueller Geschichte, weil wir ja beide mit Betas unterwegs sind, gehen wir jetzt ganz direkt runter in die Beta. Passt das für dich?
Ja, die können wir endlich mal darüber diskutieren, da wir beide damit unterwegs sind und dann den Beta-Block auch mal beenden, würde ich sagen.
Du hast nicht nur eine Minute, wir zusammen haben 10, 9, 50, besser gesagt, oder sowas. Ein kleines.
12, wir hatten wieder das Zeitthema.
Ich gehe nach dem MacBook-Zeit. Eines vorweg, wenn wir die Apple-Ecke betreten. Apple Pay hat wieder gestartet. Nee, liebe Hörer, es war leider nicht Österreich, es war auch nicht Deutschland, es tut mir leid für euch. Die Franzosen dürfen jetzt und die Hongkongesen. Gibt's das? Wie heißen die Hongkongianer?
Ich würde mal sagen, China. Also,
ne? Die Leute aus Hongkong. Nee.
Jetzt Quatsch, ja, Blödsinn, ich rede Quatsch. Hongkong, genau.
Gut, also da gibt's jetzt Apple Pay. Aber kommen wir jetzt auf das heiße Thema. Du bist ja auf nicht, anscheinend nicht produktiv Maschinen, wie du das ja nennst. Ich bin auf definitiv nicht Produktivmaschinen umgestiegen, auf dem älteren Arbeits-Mac Mini und auf dem Zweit-iPad Mini der zweiten Generation. Genau, bin ich jetzt auf die Beta umgestiegen, sprich iOS 10 und macOS Sierra.
Genau, das heißt, dir fehlt die Uhr und dir fehlt so oder so der Apple TV, weil du keinen hast, ne?
Ich habe die Apple TV, aber die habe ich nicht upgedatet.
Die neue?
Die neue, ja.
Okay.
Ich habe sie ja irgendwann den Frühling mal gekauft. Wir hatten mal kurz darüber gesprochen, aber nur kurz.
Gut, kannst du aber in dem Fall nicht, weil du in der Public Beta bist.
Ne? Und das wollte ich eben gerade sagen. Du bist ja über die Entwickler-Beta reingegangen. Deshalb hast du auch die Uhr und die Apple TV. Ich bin über die Public Beta reingegangen. Und da gibt's ja nur den Mac und das iOS-Device.
Genau, das war mir jetzt wichtig zum Herausarbeiten, weil ein Hörer die Woche bei mir fragte, wo ich die Beta denn her habe. Eben, dafür brauchst du immer noch die Developer, die gibt's nicht in der Public.
Das ist so, genau. Wer möchte, muss da nach wie vor einen Anschluss haben. Ja, es gab neue Versionen.
Ja, die Woche, ne?
Die dritte Version ist, glaube ich, jetzt die neueste, oder?
Genau.
Jetzt sind wir aber wieder bei den Entwicklern, nicht beim öffentlichen Beta. Da ist es erst die erste, oder?
Die zweite muss bei euch sein.
Ich habe noch kein Update bekommen.
Vielleicht ist es für die Public auch noch nicht draußen. Das ist immer ein bisschen verschoben. Es kommt immer die Developer und dann ein paar Tage später wird die Public auch abgedatet. Vielleicht ist die Public noch gar nicht in die nächste Runde gegangen. Für Developer gibt es seit Montag zumindest die Beta 3.
Ich korrigiere mich gerade. Vorher kam ein Newsbericht rein, dass die Public Beta für iOS 10 und macOS Sierra in die dritte Version gegangen ist.
Alles
klar. Also eben kurz vor unserer Aufnahme ist es in die dritte Version gegangen. Das werde ich nachher gleich downloaden gehen.
Ja, so viel kann man allerdings sagen. Es hat sich nicht wirklich was Wesentliches getan, außer dass wieder ein paar Töne zurückgekommen sind, die es vorher schon gab und solche Kleinigkeiten, aber irgendwie große Features gab es diesmal keine.
Ich wollte gerade fragen, du hast ja immer mir gesagt, dass viele Features noch nicht drin seien. Gab es auch nicht viele mehr neue mit rein in dem Fall?
Naja, mit der zweiten kam einiges dazu. Dieses Auto-Unlock war in der ersten Beta noch nicht drinnen. Das ist das, wo du mit der Apple Watch deinen Mac entsperren kannst. Das kam in der zweiten schon dazu. Jetzt in der dritten hingegen gab es eigentlich de facto nichts Neues, also nichts, was ich entdeckt hätte.
Was wir auflösen müssen, ist ja, du hast das letzte Mal so auf meinem Nicht-Funktionieren rumgeritten, magst du dich erinnern?
Herumgeritten. Ich wollte es nur erwähnen und sagen, dass da auch nicht alles glatt läuft.
Ja, hatte ich noch nie bei einer Apple Beta, also generell nicht bei einer Beta, auch nicht bei einer Windows Beta, dass es beim Installieren schon Probleme gab. Halt wie das glückliches Kind, was das anbelangt. Das Installieren dauerte einfach einmal über die ganze Nacht und dann beim Booten hat es noch Probleme gemacht. Auch wo wir dann am nächsten Tag nochmals kurz gesprochen haben, ich war dann ja vor der Sendung nicht mehr dran, habe ich das Ganze nochmals durchgebootet. Wahrscheinlich lag es daran, dass er im Hintergrund irgendwie mit voller brachialer Gewalt den kompletten Desktop und der Dokumentenordner in die Cloud gejagt hat. Das hat irgendwie alles komplett ausgebremst, wie ich gesehen habe. Als die ganzen Gigabytes oben waren, läuft das Ganze sehr, sehr flüssig und funktioniert.
Also was die Stabilität betrifft, kann ich bei allen vier nicht schimpfen, lustigerweise gerade die zwei, die sie nicht freigegeben haben, nämlich auf der Watch und auf dem Apple TV, funktionieren sehr gut. Wobei das auch wahrscheinlich die sind, wo sich jetzt nicht so sonderlich viel tut. Apple TV fühlt sich kaum anders an.
Nicht so viel tut, die Watch ist doch komplett neu, dachte ich.
Ja, reden wir gleich drüber. Kommen wir mal zum Apple TV, da hast du neu jetzt das HomeKit drauf ist und das ist das gemeinsame HomeKit-Zentrale, funktioniert gemeinsam mit der Home-App, die du auf iOS hast. Das ist eine sehr tolle Geschichte, auch mit der Uhr.
Die funktioniert bei mir ja wiederum nicht. Das ist das Einzige, was auf iOS nicht funktioniert, hat aber was mit den Einstellungen zu tun. Wenn ich die Home-App starte, sagt er mir so, willkommen, wir müssen jetzt da eins weiter klicken, dann klicke ich eins weiter. Und dann sagt sie, dass ich bei den Einstellungen unter iCloud die Schlüsselbundfreigabe aktivieren muss. Wenn ich das machen will, gehe da in den entsprechenden Einstellungen rein, dann ist das Ganze grau. Ich kann das gar nicht aktivieren.
Ja, und den Apple TV als HomeKit-Steuerzentrale verwenden kannst du auch noch nicht, weil du nicht auf iOS 10 quasi bist dort, ne? Ich habe alles zusammen quasi, bei mir funktioniert es auch und das funktioniert tatsächlich sehr gut, sonst sind es noch Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Wenn ich jetzt einen Text eingeben muss auf dem Apple TV, kriege ich sofort eine Push-Benachrichtigung auf dem iPhone, die ich gleich direkt im Sperrbildschirm annehmen kann, reingeben kann, so wie wenn ich auf eine Textnachricht schnell antworte. Zack, fertig. Das ist schon sehr, sehr nett, aber das ist kein großes neues Feature. Die Spiele, die keine Apple TV Remote brauchen, sondern nur einen Bluetooth-Controller, sollen ja kommen. Da gibt es allerdings noch keine. Das heißt, den großen Schub für Spiele gab es leider noch nicht.
Ist wahrscheinlich auch logischerweise, weil die haben ja rein theoretisch, also nicht nur rein theoretisch, sondern sie haben von der WWDC bis zum offiziellen Launch im September, Oktober, Zeit, um die Spiele vorzubereiten. Und dann werden die das wohl auch sauber tun.
Nehmen mal an, dass sie es noch gar nicht anbieten dürfen, ne?
Das könnte sein, dass es vielleicht die App auch noch nicht freigeschalten wird, somit.
Ja. Ich habe allerdings auch noch keine Testflights dazu, das wundert mich ein bisschen, aber ja, mal schauen. Apple Watch, groß angepriesen. Ich muss persönlich gestehen, es hat sich jetzt nicht großartig dramatisch viel getan, meiner Meinung nach. Es gibt ein paar neue Watchfaces, die sind mir immer noch zu wenig. Liebe Firma Apple, ihr könnt da wesentlich mehr, ihr seid die Designhelden, macht mal auf. Also entweder macht mal auf oder macht mal selber mehr. Ja, dass alles schneller ist, ich weiß nicht so genau. Ja. Es hat sicherlich das Gefühl, dass es schneller ist, weil du jetzt mehr Feedback bekommst und weil du einen Spinner siehst, der sich dreht. Ja. Ob es tatsächlich so viel schneller geworden ist, ich weiß es nicht. Sicherlich ein bisschen. Das kommt allerdings vor allem durch Einschränkungen meiner Meinung nach. Du kannst halt, früher konntest du halt sehr, sehr viele Clients haben. Mittlerweile gibt es diese vielen Clients nicht mehr, sondern du kannst die ganzen Apps in den Dock legen. Da gehen aber nur 10 rein. Es ist ein bisschen besser, es ist ein bisschen flotter.
Brauchst du mehr als 10 Apps pro auf deiner Uhr?
Ich sag dir ehrlich, ich brauche nur eine.
Eben, deshalb ist so die 10, glaube ich, wird gar kein Problem sein für die meisten Leute, oder?
Ich glaube, dass die meisten Leute überhaupt keine verwenden und dass es darum so oder so völlig wurscht ist, ob diese Apps sich bewegen und schneller sind oder nicht schneller sind. Ich glaube, die Leute hätten mehr Freude mit 20 schönen Ziffernblättern, dass damit, dass jetzt die App schneller starten, weil Apps auf der Uhr sind so oder so Mist. Meine rein persönliche Meinung.
Brauchst du mehr als die Zifferblätter? Ich habe meins gefunden. Wenn ich mal umsteigen will, dann gehe ich auf mein zweites, was ich gefunden habe.
Ja, ich hätte gern mehr. Ich hätte gern hübscher. Ich hätte gern ein Ziffernblatt, das aussieht wie eine Breitling-Uhr oder weiß ich was, wie halt ein schöner Chronograph tatsächlich. Ich hätte gern ein bisschen was Kreativeres. Ich hätte gern eine Binäruhr.
Dann brauchst du doch ein Retina-Display. Dass es auch einigermaßen noch was ausschaut.
Nicke, bitte.
Die vielen Pixel auf dem Chronographen? Nee.
Ja.
Schau dir mal die ganzen Android-Watches an, die eben solche Dinger haben, wie eben so eine Breitling, weiß ich was alles. Die sehen alle einfach hässlich aus, weil sie verpixelt sind.
Ja, weil die Entwickler halt, sorry, pfeifen sind und das halt nicht gut können. Aber das ist
eigentlich nee, aber auch die offizielle von Google, die eigentlich schön sein müssen. Du siehst ja sowieso die ganzen Pixel auf der Uhr. Da kannst du noch so schön entwickeln.
Ach, willst du mir doch jetzt nicht sagen, dass diese Timelapse-Fotos schlechter ausschauen drauf? Timelapse-Fotos können ja die Apple Watch auch, wo du den Sonnenverlauf über New York oder sowas siehst, also halt quasi New York oder irgendwie in einem Fluss irgendwo in Kanada oder so. Das sind Fotos und die sind hochauflösend genug. Das muss doch auch reichen, um einen hübschen Chronographen, eine Binäruhr oder sonst was darzustellen. Gar eine Binäruhr wäre für Affen, weil da kannst du Pixel machen, die sind so groß, dass du angreifen kannst.
Ja, da ist was anderes, aber eben bei den Watchfaces weniger. Du hast noch eine halbe Minute. Was möchtest du zu Peter sagen?
Na, reden wir über können wir ganz kurz überziehen, damit dieses leidige Beta-Thema auch mal endlich vorbei ist. Wie ist mit macOS, wie ist mit iOS? Was gefällt dir nicht? Was hast du bemerkt?
Ich würde gern überall umsteigen. Ich weiß nicht, weshalb. Mir gefällt's einfach. Zumindest auf dem Mac. Also Mac OS Sierra. Ich habe jetzt gerade versucht, hier mit VNC auf den anderen Mac zurückzugreifen, aber ich lasse es mal lieber, wegen heute wir ein bisschen geringen Datendurchsatz haben. Es funktioniert, es ist schön. Am Anfang hatte ich ein Problem damit, ich sehe es noch nicht, wie sie es lösen wollen, dass all meine da ich ja mehrere Macs habe, all meine Desktops in der Cloud sind, ob sie das mischen oder wie sie das dann schlussendlich machen. Ich habe aber da schon rausgefunden, dass das für mich passend ist, weil ich so dann einfach schnell auf die Daten von einem anderen Rechner komme und nutze jetzt quasi den Desktop als Share-Möglichkeit.
Mag ich nicht, habe ich abgedreht, kann man aber Gott sei Dank.
kann man, wenn man es nicht mag. Für mich hat es aktuell gestummen, passt so. Mal schauen, wie es dann eben ist, wenn ich mehrere Rechner so habe. Mal schauen, wie das Ganze läuft. Es muss halt einfach wirklich blitzschnell synchronisieren. Wenn es das tut, dann tut's ja. Muss man sehen, wie man es hat. Wir haben hier ja überall Internet, von dem her geht's relativ gut. Mal schauen.
Auto-Unlock, nur ganz kurz, würde rein prinzipiell relativ vernünftig funktionieren. Wirklich schnell ist das Ding leider nicht und du musst durch ein paar Reifen springen. Du musst die neue zwei Wege-Authentifizierung nehmen. Da gibt's eine neue Variante. Du musst einen Code auf deine Uhr einrichten. Das ist alles ein bisschen Bauchweh. Und es ist relativ langsam. Guter Tipp für alle. Mac ID, eine kleine App, die gibt's schon, funktioniert wesentlich flotter, ja. Ansonsten, ich bin sehr, sehr begeistert von Sierra aufgrund des Notebooks, das ich habe. Ich habe ein MacBook und auf dem Ding, das wird dadurch tatsächlich wesentlich schneller. Grund dahinter habe ich mittlerweile auch herausgefunden, die grafische Oberfläche wird mittlerweile komplett in Metal gerendert. Das war sie früher nicht. Metal ist quasi diese Grafik-Engine, die den Prozessor vorausnutzen kann von Apple. Das merke ich gerade auf diesem sehr grafikschwachen oder generell sehr schwachen Gerät sehr, sehr stark. Sieht gut aus und ist wesentlich schneller. Super. Mhm.
Ja, eben, also macOS gefällt mir wirklich durchs Band sehr, sehr, sehr gut. Was ich noch nicht weiß, ob ich beim iOS es mag, dass man jetzt nicht mehr, ich habe noch einige Geräte, die keinen Touch-ID haben. Sprich, jetzt musst du ja zweimal unten draufklicken, dass du reinkommst.
Genau.
Und diese, ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt mit diesen Karten da auf dem Lockscreen.
Die Optik meinst du?
Die Optik und ja, einfach wie es aufbereitet ist, genau. Und ich weiß nicht, ob ich das auf dem Lockscreen wirklich brauche.
Also ich wollte immer schon sehr, sehr viele Infos auf dem Lockscreen haben. Ich kann mich erinnern, ich habe da früher mit Jailbreak und extra Installationen immer extra nachgeholfen. Insofern gefällt es mir sehr, sehr gut. Und was ich super finde, ist, dass 3D-Touch jetzt meiner Meinung nach langsam aber doch endlich Sinn macht, weil ich mit den blöden Karten auf dem Lockscreen jetzt relativ vernünftig interagieren kann und wesentlich mehr einstellen kann als früher.
Habe ich nicht probiert, da ich auf dem iPad Mini 2 kein Dings habe. Aber da wollen sie auch was virtualisieren mit dem OS, oder?
Naja, das ist allerdings ein Apple Pencil auf dem Pro, das würde da auch nichts nützen.
Ah gut, ja, dann hat sich's erledigt.
Also auf einem modernen Gerät mit aktuellen Touch-ID und mit 3D-Touch macht das sehr, sehr viel Spaß. Eben, wie du gerade sagst, auf einem Gerät ohne 3D-Touch bei mir im iPad Pro und auch auf einem iPod ist es halt leider nur eine marginale Verbesserung auf den neuen Geräten, die wir jetzt endlich voll ausnutzt.
Das ist so mein schön.
Kleines Fazit. Race to Wake zum Beispiel ist auch super. Eben iPhone annehmen, es ist da super, ja.
Ja, solche Dinge, ich freue mich drauf und eben, ich, ja, nach zumindest mit dem Sierra, das würde ich am liebsten auf all meinen Rechnern installieren. Aber das tue ich aus einem Grund vor allem nicht, weil sonst du über mich herfallen wirst.
Zu Recht. Ja, wenn du solche Probleme hast wie ich vorher, so auch der Podcast dann ein bisschen verzögert war leider.
Ja, eben, deshalb tue ich das vermeiden. Super Deutsch wieder. Gibt's noch irgendwas abschließend zu Peter, was du sagen möchtest, bevor dann die Fragen auf den Blog kommen von den Hörern?
Nein, vor allem, ich würde sagen, wir schließen das tatsächlich jetzt auch ab und lassen mal den Ausflug in die Beta-Welt. Auf dem Blog wird das ein oder andere Tutorial noch folgen dazu, wie ihr gewisse Dinge machen könnt, auch dann, wenn es final ist. Und vielleicht auch quasi mehr oder minder einen kleinen Test. Ich meine, Beta-Testen ist immer schwierig und man kann ja so die neuen Features quasi anreißen und ansonsten würde ich sagen, war das dann auch unser Beta-Ausflug. Wir haben ja gesagt, wir werden das ein bisschen über die Wochen ziehen. Ich würde das aber jetzt auch gerne wieder quasi beenden, weil ein derartig füllendes Thema ist das nicht, selbst wenn Sommerloch ist. Da reden wir lieber über Pokémon.
Auf jeden Fall. Also nicht über Pokémon reden, aber Beta sein lassen. Mal ruhen lassen. Vielleicht kommt ja das eine oder andere noch dann plötzlich. Aber wir sind dann gewappnet, wenn es dann richtig losgeht.
Siehst du, genau, stimmt. Neues Feature in Beta 3 ist mir gerade eingefallen. Man kann Apps jetzt live streamen. Aus Apps Bilder live hinaus streamen ins Internet.
Das brauche ich für?
Das frage ich mich auch, ist wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem GameKit noch nie gehört. Ja? Ist so ein Kit, wo du Spiele-Streams aufzeichnen kannst und jetzt könntest du die Spiele-Streams halt auch gleich rausstreamen. Ja? Ist interessant für Let's Player, die nur ein iPhone haben anscheinend oder so.
Spannend, spannend.
Ja, völlig sinnlos, aber ab und zu wird es News geben, das wollte ich gleich exemplarisch quasi bringen, eben weil ab und zu in der Beta halt dann Kleinigkeiten neu dazukommen.
Oder solche kleinen Hints, die man nicht hätte entdecken sollen, die erst dann mit der nächsten Keynote kommt, was auch immer. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, lieber Jan.
Ja, vielen lieben herzlichen Dank, Martin. Vielen Dank für die Zuhörer, die heute leider ein bisschen warten mussten aufgrund von Beta-Problemen. Ja, bei mir, um es gleich dazu zu sagen, ich habe jetzt unter Windows podcasten müssen, das heißt, ich wurde gestraft dafür, dass ich das auf meinem Podcast-Rechner installiert habe.
Eben, ist doch ein Produktivrechner, ich sag's doch.
Produktiv ist immer so eine Sache, aber...
Hallo, wir sind total produktiv hier. Lieben Grüße an die produktive Frau im Hintergrund, auf jeden Fall.
Ja, die hört noch einen Mac Owner, Sierra, die weiß warum.
Die hat recht, die ist mir sympathisch. Auf jeden Fall, ja, freuen wir uns auf euer Feedback, lieber Hörer, sehr gerne, und Hörerin natürlich, Entschuldigung, immer wieder gerne auf www.geektalk.ch. Die heutige Folge hat die Nummer 4516 und in der nächsten Woche ist, wenn alles bleibt, wie es aktuell ist, der Achim auch wieder mit dabei. Liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße, genau.
In diesem Sinne, wann auch immer ihr hört, morgen, mein Gott, ich sollte den wirklich mal aufzeichnen, wann auch immer ihr uns hört, morgens, mittags oder abends. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Bye.
Hört mehr Geek Talk.